Ich weiß nicht, wer gestern gemerkt hat, dass eine neue Info gekommen ist. Ich habe wieder etwas geschrieben. Vielleicht gibt es Leute unter uns, Freunde der Gemeinde oder Geschwister, die keine Nachrichten von uns bekommen. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das möchtet zukünftig, dann hinterlasst einfach eure E-Mail-Adresse. Dann nehme ich euch mit in den Verteiler, solange ihr das wollt. Und dann bekommt ihr zukünftig auch all diese Nachrichten. Und in dieser Nachricht gestern klang ja schon an, dass wir als Gemeinde in manchen Dingen vielleicht auch etwas anders sind. Bei uns predigen Junge und Alte. Ja. Vergangene Woche hat ein Junger gepredigt, heute predigt ein Älterer. Alte gibt es bei uns in dem Sinn nicht, denn der Herr sagt, du wirst jung wie ein Adler, das sagt er über die Alten, ja, wenn wir ihm vertrauen. Und er gebraucht beide, er gebraucht jung und alt und er gebraucht jeden, der sich ihm zur Verfügung stellt. Er hat jeden begabt und das, was als Begabung hineingelegt ist, darf als Gabe für die Gemeinde wieder zurückkommen. Ich wünsche dir Gottes Segen, viel Freiheit im Geist. Und uns, dass wir offene Ohren haben heute Morgen. Steht schon hier, genau.
Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen, in der geht es um zwei Anwälte, die haben zusammen studiert und sich danach irgendwie aus den Augen verloren, jahrelang nicht gesehen. Eines Tages treffen sie sich vor dem Gerichtsgebäude, weil sie da beide was zu erledigen haben. Und der eine sagt zu dem anderen, das ist aber schön, dass ich dich jetzt mal wieder sehe. So lange nicht gesehen, wie geht's dir denn? Und dann sagt der andere und strahlt ihn an, danke der Nachfrage, ich kann klagen. Ich fange nicht so oft mit so einem Karlauer meine Predigt an, aber diese bringt mich wirklich gleich zu meinem Thema, deswegen habe ich mich doch dafür entschieden. Ihr könnt es euch schon vorstellen, worum es heute geht. Klagen und Leid. Und Klagen ist etwas, was vielleicht Juristen gerne haben, die leben davon oder viele leben davon. Das dürfte aber der einzige Berufsstand sein, der sich über Klagen freuen kann. Also wir eigentlich nicht, uns muss irgendwas widerfahren sein, was uns nicht gefällt, wenn wir in eine Klage hineingezogen werden oder selber klagen müssen, eben vor Gericht. Und ich habe dann mal nachgedacht, Menschen klagen, aber Tiere tun das nicht. Offensichtlich tun es nur Menschen, also das ist meine Beobachtung. Natürlich können Tiere auch leiden, sie können auch Schmerzen haben. Aber sie nehmen das, zumindest aus unserer Beobachtung, klaglos hin. Menschen klagen. Und der zweite Gedanke, der mir kam, ist anscheinend, je zivilisierter eine Gesellschaft ist, umso mehr wird geklagt. Und irgendwie könnte ich meinen, Klagen ist irgendwie sowas wie ein Zeichen der Wohlstandsgesellschaft. Ist aber nicht ganz so, denn auch in der Bibel, im Alten Testament, lesen wir vieles über Klagen. Es gibt die Klagelieder, die etliche von euch wahrscheinlich schon gelesen haben. Da geht es um den Untergang des Tempels, um den Verlust der zunächst einmal der jüdischen Identität, die Verschleppung. Und auch im Buch Hiob, da geht es dann nicht um kollektives Leid, sondern da geht es um das Leid eines einzelnen Menschen. Und dem passieren wirklich heftige Dinge. Also wenn ihr das noch nicht gelesen habt, tut das einfach mal. Ja, und nicht nur im Alten Testament wird von Leid gesprochen. Wir sehen auch heute Leid um uns herum. Es gibt eigentlich überall Leid. Es kann uns auch passieren, ich selber oder ein naher Angehöriger wird ernsthaft krank, stirbt vielleicht sogar ein Kind, ein eigenes Kind, das ist schlimm. Und es gibt auch andere Dinge, die wirklich leidvoll sind, zum Beispiel ich verliere alles, was ich habe durch Feuer, Krieg, Erdbeben, Überschwemmung, was auch immer. Und es gibt leider auch Menschen, das sind leider auch nicht wenige, die jetzt zu Corona-Zeiten sehen, wie ihre mühsam aufgebaute selbstständige Existenz wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Ja, und wenn wir all dieses Leid sehen, dann fragen wir uns irgendwie unwillkürlich, muss das denn sein und warum muss das sein? Warum lässt Gott Leid zu? Er liebt uns doch. Das ist eine vielgehörte Frage. Zum Beispiel auch die Frage, wo war Gott in Auschwitz? Auf die kann man so erstmal keine Antwort geben. Es gibt auch viele andere Fragen, die man stellen kann. Zum Beispiel, warum lässt Gott es zu, dass Menschen ihn für tot erklären? Warum lässt er die Frage nach dem Sinn, dem Warum des Leidens überhaupt zu? Warum lässt Gott den Atheismus zu? Und ich muss euch enttäuschen, ihr kriegt keine Antwort auf diese Fragen. Ich will mal aber mit ein paar Gegenfragen darauf eingehen. Zum Beispiel frage ich mich, warum fragt der Mensch das? Und ist Gott der richtige Adressat für all diese Fragen? Und ich könnte auch solche Fragen stellen. Gott, warum lebe ich in Wohlstand und Gesundheit? Warum habe ich immer genug zu essen und ein Dach über dem Kopf? Warum habe ich eine Frau, die mich liebt und mit der ich glücklich bin? Warum haben wir gesunde Kinder und Enkel? Warum lässt es zu, dass ich einen Mercedes fahre? Warum hast du diese Erde so wunderbar geschaffen? Warum lässt du es zu, dass wir das alles aus deiner Hand empfangen und genießen können? Ja, solche Fragen erscheinen sofort lächerlich, zutiefst albern und sinnlos. Und das sind sie auch. Aber die anderen Fragen nach dem Warum sind genauso sinnlos. Und das müssen wir erstmal entdecken. Und ich denke, es hat damit zu tun, dass Menschen schnell wissen, wie ihr Leben zu laufen hat und dass sie das auch Gott immer wieder vorbeten. Und ich denke, das brauchen sie auch gar nicht, das hat überhaupt keinen Sinn, denn Gott weiß die Dinge am besten. Und Menschen sind nicht dazu berufen, Gottes Vordenker zu sein. Sie sind, bestenfalls sind sie Querdenker und schlimmstenfalls sind sie Querlenker. Ja, dann kommt eine weitere Frage. Könnte es sein, dass Gott so viel zu tun hat, auch in den weitesten Ecken des Universums, dass er nicht immer Zeit hat, nach uns zu schauen, hier auf die Erde nach dem Rechten zu schauen? Das könnte sogar erklären, wenn er mal ein paar hundert Jahre weg wäre, warum er nicht in Auschwitz war. Ja, dann könnte es sogar sein, dass er deswegen weg ist, weil es auf einem ganz fernen, entfernten Planeten noch schlimmer zugeht als hier auf Erden und dass Gott deswegen da gebraucht wird. Aber es tut mir sehr leid, das zieht nicht, denn die Bibel lehrt uns ganz klar, dass Gott der Herr über Raum und Zeit ist. Und das bedeutet, auch wenn wir das nicht begreifen können, dass Gott immer war und sein wird. Genau wie es Jutta in der Einleitung gesagt hat. Gott ist nicht gebunden an Zeit und Gott ist nicht gebunden an Raum. Ja, dann stellen manche die Frage, es könnte aber doch sein, dass Gott mal müde wird von dem Ganzen und dass er einfach mal eine Pause braucht. Nun, da habe ich eine klare, deutliche Bibelstelle gefunden. Im Psalm 121 steht ab Vers 2, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott schläft nicht und er schlummert nicht einmal. Er ist immer dabei. Und für uns ist das unvorstellbar. Wir müssen irgendwann mal schlafen. Wir müssen uns irgendwann mal ausruhen. Und wir schlummern manchmal, sind manchmal nicht aufmerksam. Aber ich sage euch, Gott ist sehr aufmerksam und er sieht alles, er weiß alles, er durchdringt uns. Wir brauchen da gar keinen Zweifel zu haben. Wir können auch Gott nicht entrinnen. Ja, ist er dann vielleicht mal müde? Das könnte doch sein. In Jesaja habe ich eine gute Antwort darauf gefunden. Jesaja 40, Vers 28. Weißt du denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Unerschöpflich. Und auch das ist etwas Unvorstellbares, aber es ist wahr. Und ein paar Verse weiter, Jesaja 40, Vers 31, Toni hat es vorhin auch schon erwähnt, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was für eine Verheißung. Danke, Brigitte. Was für eine Verheißung, nicht müde werden. Wenn wir dem Herrn vertrauen und mit ihm laufen, dann werden wir nicht müde. Und wir haben ja gerade schon gesehen, Gott wird selber niemals müde. Ja, und doch klagen wir immer, vielleicht sogar inbrünstig über unser Schicksal in diesem Tränental, in diesem Jammertal, das uns scheinbar so wenig bietet und nur Ärger bereitet. Nun stelle ich mal eine Frage, hat Gott denn überhaupt uns verheißen, dass es hier in diesem Leben kein Leid gibt, dass es kein Kummer gibt, keine Mühsal, keine Tränen? Und für mich ist die Antwort ganz klar, nein, das hat er nicht. Ich finde keine Stelle in der Bibel, die das besagt, und ich kenne auch niemanden, der so eine Stelle gefunden hat. Und eigentlich wäre es ja auch so, dass Gott gelogen hätte, wenn er uns das versprochen hätte, denn die sehen ja die Realität, es ist einfach nicht wahr. Und deswegen sage ich auch, Gott hat das nicht verheißen, denn Gott lässt sich nicht Lüge strafen. Gott ist Wahrheit und er will uns auch in alle Wahrheit hineinführen durch seinen Sohn Jesus Christus. Ja, warum aber, kommt dann schon wieder die Frage, ja, warum lässt dann Gott das zu? Warum muss es denn überhaupt dieses Leid geben? Und ich denke, eine Antwort findet man schon im Alten Testament, gleich am Anfang. Nach der Schilderung des Sündenfalls steht da, Gott sagte zu Adam und Eva, das ist in 1. Mose 2, ab Vers 16 zu lesen, und zum Weibe sprach er, ich will dir viele Schmerzen durch häufige Empfängnis bereiten. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und du sollst nach deinem Manne verlangen. Er aber soll herrschen über dich. Und zu Adam, verflucht sei der Erdboden um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist, denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück. Also hier verspricht uns Gott kein Ponyhof, glaube ich. Ne? Unser Leben ist kein Ponyhof, sondern das ist ernst gemeint. Und ich würde mal sagen, das ist auch eigentlich nichts Gutes, was Gott da verheißen hat. Zumindest bedeutet es für die Menschen Mühsal, Dinge, die uns eigentlich gar nicht begegnen sollte. Uns wäre es am liebsten, es geht immer weiter mit uns, wir haben immer genug zu essen, wir sind immer glücklich. Es gibt nichts, was uns irgendein Widerstand entgegensetzt. Aber genau das wollte Gott nicht. Unser Leben wäre übrigens auch ziemlich langweilig, wenn wir überhaupt keine Widerstände empfinden würden und wenn uns nichts widerfahren würde in diesem Leben. Die Frage ist, ob man dann überhaupt lebt. Ja, gut, dann kommt immer die Frage, ja, was können wir denn dafür, dass Adam und Eva ungehorsam waren? Und ich glaube, da gibt es schon eine klare Antwort. Ungehorsam ist eine Wesenseigenschaft des Menschen. Und wenn wir ehrlich sind, sagen wir das auch alle. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die nicht ungehorsam sind, die auch nicht lügen, die sich nicht von Gott abwenden, die nicht rebellieren. Das ist eine große Seltenheit. Und das sind meistens Menschen, die ganz glücklich in ihrem Leben sind, intellektuell nicht sehr begabt sind, aber dafür Nähe zu Gott sind und auch viel glücklicher sein können. Also wir mühen uns auch ab, wir nutzen unser Verstand oder missbrauchen unseren Verstand, um alle möglichen Dinge uns auszudenken. Man kann auch sagen, nahezu jeder Mensch ist von Geburt an, wenn ein Mann ist, ein Adam, und jede Frau ist ab Geburt eine Eva. Und wir sind auch nicht geläutet durch eine jahrtausenddauernde Auseinandersetzung mit Gott. Da könnte man meinen, wir haben viel dazugelernt und wir wissen jetzt vieles und wissen, wie wir mit Gott gehen können. Ja, ja, aber das ist keine Verstandessache. Und geläutert werden wir nicht durch Wissen. Wenn wir Gott anklagen, dann tun wir eigentlich so etwas wie vor Gericht. Ich sagte es am Anfang schon, vor Gericht werden Streitigkeiten ausgetragen, da wird geklagt. Also eigentlich, wenn wir Gott auf die Anklagebank setzen wollen, dann müssen wir auch vor Gericht einen Antrag stellen. Das ist das Übliche. Und da habe ich mich schon gefragt, was soll denn in diesem Antrag stehen und was bezweckt dieser Antrag dann und was soll denn passieren, wenn der Prozess vorbei ist? Wird Gott sich dann vielleicht bei uns entschuldigen und wird es sagen, kommt nicht wieder vor? Ich denke nicht. Ich denke eher, dass Klagen in Bezug auf Gott in jeder Hinsicht völlig absurd sind, völlig unangebracht und Gott gebührt die Ehre, nicht die Klage. Klar dürfen wir klagen. Gott hört uns auch zu, er sieht uns auch, wenn wir leiden. Und wenn wir klagen über unser Leid, dann ist er wirklich auch mit uns, so wie er immer mit uns ist. Aber er ist nicht der Adressat dafür. Und wir setzen Gott einfach auf einen falschen Stuhl, auf einen Stuhl, wo er gar nicht hingehört. Und denken dann manchmal, ja, das muss aber sein. Irgendeinen Schuldigen muss man doch finden können. Es kann doch nicht sein, dass es keinen Schuldigen für dieses Leid gibt. Und dieses immer wieder Dinge in Frage stellen, vor allen Dingen zu jammern, zu klagen, wenn irgendwas nicht passt. Ich kenne einen alten Spruch, da heißt es, es ist besser, ein Licht anzumachen, als die Dunkelheit zu beschimpfen. Und ich habe oft den Eindruck, wir beschimpfen die Dunkelheit, ne? Und schimpfen irgendwo hinein, wo es gar nichts hilft. Und das ist klar, Schimpfen ist kein und auch Klagen ist kein Ziel und auch kein Weg. Und auch deswegen sollten wir uns nicht fragen, wo war Gott in Auschwitz? Vielleicht sollten wir schon eher fragen, wo denn die abendländischen Regierungen waren vor Kriegsbeginn, die sich geweigert haben, Juden aufzunehmen. Millionen Juden, sage ich einfach, hätten gerettet werden können, wenn nicht die Grenzen zugemacht worden wären. Dass heute Grenzen zugemacht werden, kann man verstehen. Es ist eine Pandemie unterwegs. Aber das Volk Gottes ist keine Pandemie. Und doch ist es passiert. Und wo waren die Menschen, die einfach beobachtet haben, einfach wissentlich auch und sehenden Auges bemerkt haben, es verschwinden immer mehr jüdische Mitbürger. Niemand ist aufgestanden, niemand hat protestiert. Gut. Das hätte auch Folgen nach sich gezogen. Man hätte es zumindest im Verborgenen tun können. Und das haben auch viele Menschen gemacht. Ne? Nicht alle haben sich geweigert und viele waren mit den Juden. Und es gab leider auch welche, die fand man irgendwann bei einer Versteigerung von jüdischem Hab und Gut, von Juden, die weggebracht wurden, die oder ausgereist sind und nichts mitnehmen durften, und etliche haben sich wirklich daran bereichert. Und das ist etwas, was Gott uns bestimmt nicht angetan hat. Das sind Dinge, die Menschen anderen Menschen antun. Der ganze Holocaust, der ganze Weltkrieg ist etwas, was Menschen hervorgerufen haben. Da hat Gott nicht gesagt, jetzt führt mal schön Krieg, ganz im Gegenteil. Und auch sonst, ne, ich spreche jetzt nicht nur von Holocaust und Weltkrieg, auch andere Dinge sind oft Menschen gemacht, die uns dann Leid antun. Ne, nun gibt es natürlich auch Naturkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Tsunamis, auch Pandemien. Da kann man eigentlich schlecht sagen, das haben die Menschen herbeigeführt. Gut, man kann darüber zweifeln, ob es einen Klimawandel gibt, den der Mensch herbeigeführt hat, und der zu Überschwemmungen, mehr Regenfällen und so weiter führt. Aber es gibt eben solche Dinge, das muss man schon sagen. Aber bei Hungersnöten zum Beispiel werde ich schon skeptisch, denn viele Menschen hungern nur deshalb, weil andere Menschen Gewinn machen wollen aus der Erzeugung von Nahrungsmitteln. Und es wäre nicht nötig. Es wäre wirklich genug Nahrung für alle Menschen da. Und das ist ein menschengemachtes Leid. Auch wenn Menschen süchtig werden nach Alkohol zum Beispiel oder Betäubungsmitteln, Medikamenten und viele mehr, dann wird man doch wohl auch nicht ernsthaft Gott die Schuld geben. Ja, und ich sagte schon, Kriege. Kriege sind eindeutig menschengemacht und Kriege sind zutiefst gottlos. Auch Rache gegen Menschen zu üben ist gottlos. Und Menschen unterdrücken, Menschen knechten, ist gottlos. Und ich sage euch was, das habe ich nie verstanden, aber das ist wirklich erstaunlich. Vor gut 100 Jahren, als die Soldaten in den Ersten Weltkrieg zogen, wurden ihre Waffen gesegnet von den Priestern. Also die Menschen wollten irgendwie Gott mit in die Verantwortung hineinziehen. Und dachten vielleicht sogar, Gott steht auf unserer Seite. Aber das war ein gottloses Handeln, eigentlich wirklich ein Frevel. Denn Gott steht nicht auf der Seite von einer Kriegspartei, in keinem Krieg. Auch wenn es vielleicht den sogenannten gerechten Krieg gibt. Ich zweifle mal, dass es den gibt. Und wenn es Krieg gibt, artet es immer aus. Gott steht ausschließlich auf der Seite der Menschen, die dir liebt. Und Gott hat die Menschen wirklich nicht dazu bestimmt, dass sie einen sinnlosen Tod im Krieg sterben. Und glaub mir, Gott war auch in Auschwitz. Er war wirklich da, von Anfang an bis zum Ende. Und es gibt viele Menschen, die den Holocaust überlebt haben, die auch Auschwitz überlebt haben oder andere Konzentrationslager, die können davon berichten, dass Gott mit ihnen war, dass sie Menschen gehört haben, die von Jesus geredet haben, die ihren Glauben offengelegt haben, die auch Worte des Trostes spendeten, die vielleicht selber irgendwann dann tatsächlich im KZ zu Tode kamen. Aber Gott war da. Nur die Menschen wollen das oft nicht gerne sehen. Und ich denke, es war auch nicht nur in Auschwitz so, dass Gott bei den Menschen war und dadurch wieder Trost gefunden wurde. Auch in unserem Leben ist es durchaus möglich und gar nicht so selten, dass aus etwas Leidvollem etwas Gutes wird. Wir sehen das natürlich im Leid selber nie. Manchmal sehen wir es erst danach. Aber es ist nicht so, dass Leid immer nur böse Folgen hat und dass es immer in einer Sackgasse endet. Ja, und Gott will eben auch nicht, dass Menschen sich bekriegen. Er will Menschen Trost schenken. Und er möchte, dass wir uns mit ihm versöhnen. Und dazu sind wir aufgerufen, in allererster Linie, dass wir uns versöhnen. Mit Gott, aber auch mit den Menschen. Und wenn alle Menschen versöhnlich werden, in einer versöhnlichen Haltung leben würden, dann würde es, glaube ich, keine Kriege mehr geben. Und es würde auch nur ganz wenige Klagen vor Gericht geben. Dann würden viele Richter arbeitslos werden. Aber das ist natürlich ein frommer Wunsch. Trotzdem ist es etwas, auf das wir achten müssen. Sind wir wirklich bereit zu vergeben? Sind wir bereit, uns mit Menschen zu versöhnen? Auch mit Menschen, die uns wirklich viel angetan haben, vielleicht sogar Leid angetan haben, das nicht wieder gut zu machen ist. Und wir sind natürlich auch aufgerufen, wenn es Leid gibt, dass wir Trost spenden. Nicht, indem wir ein Kärtchen mit einem schönen Spruch hinschicken oder vorbeibringen. Es ist schon besser anzurufen oder selber hinzugehen. Und da muss man auch nicht immer viele Worte verlieren. Oft reicht es einfach, neben einem Menschen zu sitzen und vielleicht auch mit ihm zu beten. Das spendet Trost. Und dann sollen wir nicht so sehr auf das Leid gucken, sondern auf den Trost, den wir geben können und auf den Trost, den Gott uns auch geben will. Und ganz besonders sollen wir betroffen sein, wenn Geschwister leiden. Dazu hat Paulus was geschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ja, die Menschen sollen wirklich in Solidarität leben, das erwartet Gott von uns. Und wir sollen Trost spenden, Beistand leisten, Hilfe geben. Und so wie es hier auch steht, mit dem Freuen aller Glieder. Ich denke, wenn wir das praktizieren, dann freut sich auch der Himmel mit. Wie sagt sie schon, Gott versteht es, wenn wir jammern und wehklagen, er hört das. Liebevolle Eltern verstehen es ja auch, dass ein Kind jammert und leidet, zum Beispiel, wenn es aufs Gesicht gefallen ist, auf die Knie oder was auch immer. Und die Eltern werden das Kind trösten. Aber sie werden das Kind auch nicht immer davor bewahren können, dass sowas passiert. Gott tröstet uns genauso. Und Gott könnte uns sogar helfen, indem er all diese Dinge nicht geschehen lässt. Die Möglichkeit hätte er. Aber er tut das nicht. Und das ist nicht aus Nachlässigkeit, Faulheit oder was auch immer. Das hat einen ganz klaren Grund. Ja, Gott hat diese Erde, diese Welt, in der wir leben, nicht für die Ewigkeit gemacht. Er will uns, glaube ich, auch immer mal wieder zeigen, wie unvollkommen die Erde ist, obwohl sie so schön ist. Aber sie ist nicht vollkommen und sie wird nicht in alle Ewigkeit halten. Sie wird irgendwann untergehen, so wie auch alles menschliche Leben, ich meine biologisches Leben, untergehen wird. Und das Einzige, was bleiben wird, das werden geistige Wahrheiten sein. Alles andere wird eines Tages, und den Tag gibt es dann auch nicht mehr, Vergangenheit sein. Die Zeit wird aufhören. Und das, was bleibt, das beschreibt Paulus auch sehr schön, auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und genau diese Liebe war es auch, die Gott dazu bewogen hat, uns Jesus zu senden und auch zu schenken. Jesus, Ankunft auf Erde und alles, was er getan hat, auch sein Kreuzestod und seine Wiederauferstehung war alles ein Liebesakt für die Menschen. Und wir wissen ja auch, dass Jesus leidenden Menschen Trost gespendet hat. Er hat auch große Wunder bewirkt. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Er hat auf wunderbare Weise hat er die Speise vermehrt, sodass viele Menschen satt werden konnten. Jesus hat viele Menschen geheilt, auch von schweren Erkrankungen, für die nach menschlichen Maßstäben keine Heilung möglich war. Jesus hat sofort und ganz geheilt. Und das können wir natürlich nicht, aber wir sind durchaus aufgefordert, mit Menschen zu beten, Hände aufzulegen, um Heilung zu bitten. Und das kommt nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und das Leid verschwindet auch nicht so, wie wir das gerne hätten. Aber es ist wichtig, dass wir das tun. Gott hat uns schließlich dazu befähigt, dass wir das können. Und deswegen sollen wir es auch tun, einfach aus Gehorsam schon. Und dass wir das, was Jesus konnte, nicht können, manche sagen leider nicht können, das hat schon einen Grund. Denn es gibt nicht wenige Menschen, wenn die diese Fähigkeit hätten, die sich dann darauf etwas einbilden würden, die sich rühmen würden, sich für was Besseres halten würden. Und das wäre Gott zuwider. Und außerdem ist es auch ein Privileg, das Jesus gehabt hat. Auch wenn wir Jesus kennen und ihm nachfolgen dürfen, können wir uns nicht darauf berufen, dass wir jetzt auch alles, was er konnte, auch können sollen. Aber, wie ich schon sagte, das Physische, das Biologische wird vergehen. Deswegen ist auch die Heilung am Körper zwar wichtig, aber nicht so wichtig wie die Heilung im Geiste, die Versöhnung mit unserem Gott. Wir sollten auch nicht vergessen, wenn wir Leid sehen, Jesus kam, um uns zu versöhnen, aber nicht, um uns zu verwöhnen. Und er sagte auch dazu, Matthäus 11, Verse 29 und 30, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, mit Jesus leben heißt ein Joch auf uns nehmen. Aber Jesus verheißt uns, dass es nicht schwierig sein wird. Und je mehr wir das auch tun, umso mehr merken wir, dass Dinge leichter werden, dass wir auch gelassener werden. Ich kann es wirklich bestätigen. Und es ist wunderbar, in diese Abhängigkeit hineinzukommen. Das ist keine unangenehme Abhängigkeit, wie bei einem Arbeitgeber oder so. Es ist wirklich eine wunderbare, eine segensreiche Abhängigkeit. Der Mensch, der Jesus nachfolgt und lernt wegzuschauen von den Schwierigkeiten auf dieser Erde, auch wenn er es nicht ignorieren soll, das habe ich nicht gemeint, aber er lernt davon wegzusehen und er bekommt dann eine neue Perspektive, nicht vielleicht einen schönen Urlaubsblick von hohen Berg auf eine super Landschaft, Traumlandschaft im Traumurlaub, aber er bekommt die Perspektive von einem Leben mit Blick auf den Himmel. Die Perspektive ist der Himmel. Und das sollten wir uns immer vor Augen führen. Es geht nicht um das Leid in dieser Welt. Das Leid wird es geben, immer geben. Und wir werden auch darunter leiden und damit umgehen müssen. Aber die Perspektive ist was viel, viel Größeres und Schöneres. Und ich möchte abschließen mit einem Gedicht. Das ist 1964 geschrieben worden von einer gläubigen Amerikanerin, die heißt Margaret Fishback Powers. Sie war damals 20 Jahre alt. Sie lebt jetzt noch, soweit ich weiß. Und sie schrieb ein Gedicht, das hieß oder heißt Footprints in the Sand. Also wenn man das übersetzt, sind Fußspuren im Sand. Auf Deutsch, und ich lese jetzt die deutsche Übersetzung, heißt das Gedicht einfach Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegs nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.